OM Café, der Online-Marketing-Real-Talk mit Markus Hübner und Olaf Koch. OM Café. Let's get ready to rumble! OM Café.
Ja, da läuft die Kaffeemaschine noch und schon ist das OM Café Ausgabe 4 hier. Wie immer habe ich den Olaf bei mir. Hallo Olaf.
Hallo Markus.
Alles gut?
Alles gut, frisch aus Mallorca zurück, rotbraun gebräunt. bei meinem nordischen Stil ist das eher rotbraun als braun, aber also ich werde nie eine Walnuss oder eine kastanienbraune Bräune erreichen können, weil das lässt einfach meinen Hauttyp nicht zu.
Nee, schaffe ich auch nicht. Also ich glaube, mich könntest du so ein Jahr irgendwie auf die Oberfläche der Sonne schnallen und ich hätte immer noch diese blasse Bräune. Aber ja, ist halt genetisches Erbe, ne? Also kannst du wenig gegen machen. Ja, wir haben heute, glaube ich, wir haben uns auf 3 Themen verständigt heute. Mhm. Und vor allem haben wir uns darauf verständigt, dass ich heute mal so die Führung übernehme, zumindest bei dem ersten Thema. Weil ich es auch, glaube ich, reingebracht habe. Ja, auch aus aktuellem Anlass nochmal. Aber ich versuche mal so den Bogen zu schlagen. Und zwar die Frage ist, wir beide haben ja eine Agentur. Wir in beiden Agenturen arbeiten Kundenbetreuer und die betreuen eben Kunden, deswegen der Name. Und die Frage ist wirklich, wie hoch eigentlich die Affinität sein muss zwischen Kundenbetreuer und Kunde. Und ja, vielleicht eine ganz lustige Story, die ich so einbringen kann, ist etwas ungewöhnlich vielleicht, aber ich veranstalte ja so einmal im Monat gibt's von mir eine SEO-Sprechstunde und da kann man sich dann eben eine halbe Stunde Markus für kostenlos mieten und ja, einfach SEO-Themen mit mir durchquatschen. Und manche sind dann so nett und bedanken sich und schicken mir später irgendetwas von dem, was eben so ihr Geschäftsmodell ist. Ich hatte schon so einen Typen, der hatte irgendwo eine Quelle in den Alpen, der hat mir dann ein paar Flaschen von seinem Wasser geschickt. Letztens hat mir einer Leinöl aus seiner Mühle geschickt, also grandios. Und auf jeden Fall hatte ich einen dabei, super spannend, der hat so Holzklocks, so Holzschuhe hat er halt verkauft aus also Dänemark und Schweden. Und fragte dann so nach den 30 Minuten nach meiner Schuhgröße und ich sagte so, du ist ja ganz nett, aber brauchen tue ich die jetzt eigentlich nicht. Ne? Er so, nee, schicke ich dir rüber. Gut, hat er auch gemacht, also kam irgendwann so ein Karton mit schwedischen Holzschuhen bei mir an, Größe 47. Und ich habe die erstmal brav so an die Seite gestellt und irgendwann kam aber, war es irgendwie so ein kalter Wintertag und ich hatte irgendwie kalte Füße, habe ich die mal rausgeholt und fand die total mega. Und seitdem bin ich richtig angefixt für das Thema, ne? Also ich, gerade wenn es so kalt ist, trage ich die total gerne. Und da habe ich nochmal festgestellt, dass es, glaube ich, mich persönlich immer weiterbringt, wenn ich wirklich verstehe, wenn ich fühle, was so ein Kunde eigentlich wirklich macht. Und gerade bei Themen, wo ich jetzt eigentlich denken würde, da hatte ich jetzt, also Holzschuhe war vorher definitiv nicht mein Thema und ich hatte da noch nie Affinität dazu. Und ja, da habe ich mich halt nochmal gefragt, wie wichtig das eigentlich ist. Und wir hatten vor ein paar Wochen auch nochmal den Fall, da hatte auch ein Kunde bei uns angefragt mit einem etwas spezifischen Thema, um es vorsichtig zu umschreiben. Und waren wir uns eigentlich einig, dass wenn das einer übernehmen sollte, dass das auch jemand sein müsste, der auch für das Thema brennt, also der auch privat auf dieses Thema steht. Und wir haben keinen gefunden und haben dann später auch diesem Kunden abgesagt, weil wir wirklich gesagt haben, hier können wir, glaube ich, keine gute Performance liefern. Und das war irgendwie ein blöder Moment, aber auch ein ehrlicher Moment. Und wir hatten natürlich in der Vergangenheit auch oft so Sachen, die wir abgelehnt haben. Also ich weiß gerade mal, hatten wir einen Online-Shop für Jagdoptiken, also für so Fernrohre, die du auf so ein Gewehr draufschnallst, was wir auch abgelehnt haben, weil das eben auch keiner machen wollte. Und ja, ist bei uns immer so ein, oder ich ich finde, es ist ein Thema und ich wollte vor allem mal hören, so wie du sowas siehst. Also glaubst du, dass jemand, der themenaffin ist, also zum Beispiel, wir haben einen Kunden, der macht irgendwas mit Camping und der Mitarbeiter ist jetzt überzeugter Camper. Ist das jetzt jemand, ist der Kundenbetreuer dann besser für den Kunden? Oder ist es nicht besser, wenn man eigentlich die neutrale Sicht auf das Thema hat und ja, vielleicht einfach nicht sofort in die interne Sprache des Kunden abdriftet, sondern ja, eben viel objektiver drauf gucken kann? Das war so mein Intro. Was meinst du?
Also erstmal, wir machen es heute, glaube ich, mal umgekehrt, dass wir als zweites die Links besprechen und als erstes das Hauptthema. So hatte ich dich jetzt verstanden aus deinem Intro.
Nee.
Nicht also, so, nee. Also wollen wir erst, also weil wir ja noch Links mitgebracht haben.
Deswegen, ja, die machen wir halt danach, ja.
Okay, machen wir danach. Okay, gut, dann gehe ich jetzt erstmal, steigen wir gleich direkt mit dem Hauptthema ein. Also prinzipiell, ich glaube, der Optimalfall ist es, wenn man wen an Bord hat oder vielleicht in-house auch, wir müssen ja nicht nur das auf eine Agentur Zusammenarbeit beziehen, sondern man kann ja auch jemanden einstellen, der das Thema SEO bei einem beackert und dann eventuell voll im Thema ist und dafür brennt. Ich glaube, das ist der Optimalfall, wenn es das so ist. Das glaube ich schon, dass das der Optimalfall ist. Aber es wird, glaube ich, gerade als Agentur, aber auch, du musst ja beides mitbringen. Du musst ja gute SEO-Expertise mitbringen, als auch eben plus diese Leidenschaft oder dieses tiefergehende Know-how von einer bestimmten Thematik. Und ich glaube, das ist wahnsinnig schwer übereinander zu bekommen. Es gleicht einem Glücksfall. Und gerade wenn man bedenkt, dass man als Agentur ja eine diverse Breite an, es sei denn, manche Agenturen haben sich auch spezialisiert auf bestimmte Branchen, aber wenn man eine gewisse Breite dann auch abdecken möchte als Agentur, ist es ein Glücksfall und ist es in meisten Fällen, glaube ich, eher so, dass man sich als Berater oder als zuständiger SEO-Manager dann da reinarbeiten muss. So, das ist also das ist auf jeden Fall die Grundvoraussetzung, dass man sich in das Thema reinarbeitet und auch in der Lage ist, die Kundenbrille aufzusetzen von jemandem, der genau dieses Produkt oder diese Dienstleistung von unserem Kunden als Agentur dann auch wahrnehmen möchte. So.
Hattet ihr Fälle, wo ihr schon Kunden abgelehnt habt, eben aus solchen Gründen, weil ihr einfach sagt, okay, das ist irgendwie zündet das bei uns nicht? Also sprich, natürlich wissen wir, dass du Seiten bauen musst oder wir müssen eine Kampagne für euch bauen, aber irgendwie zündet das bei uns nicht?
Also wir hatten wir noch nicht, nein, aber auf der anderen Seite sage ich mir auch, ich setze schon irgendwie voraus, dass ein guter Berater auch über seinen Schatten springen kann und sich meinetwegen jetzt in das Thema Dichtungsringe einarbeitet und wozu man die braucht im Industriekontext. Mhm. Weil das ist ja auch irgendwie das Spannende, ne? Also es ist ja das Spannende, zumindest finde ich es spannend und ich hoffe unsere Berater und Beraterinnen auch, dass sie sich mit so, dass du in so viel über deine Zeit in der Agentur in so viel neue Branchen und Themen reinarbeitest und dann vielleicht auch im privaten Umfeld plötzlich was über dieses Thema erzählen kannst, weil es vielleicht auch einfach spannend ist. Und wenn du dich immer nur darauf verlässt, dass einer schon für ein Thema sich einfach interessiert oder dafür voll für brennt oder es liebt, dann gibst du ihm ja auch wenig Entwicklungschancen, neue Sachen zu entdecken. Ne?
Ja, das stimmt. Also, wobei ich meine, wann immer du irgendwie so einen Mittelständler hast, hast du sowieso keinen, der dafür brennt. Ne? Also die beliebten Doppelschnecken-Extruder oder Schrumpfmuffen oder so. Natürlich hast du jetzt keinen, der extremer Fan davon ist. Aber ja, ich glaube schon, also gerade bei SEO oder auch, ja, vielleicht auch bei SEA, so beim Texten, wenn du die Sprache der Zielkunden sprichst, dann finde ich, kann das eine gute Sache sein, einfach weil du selber für das Thema brennst. Mm. Oder vielleicht ist einfach auch, weiß ich, weil du diesen Kunden dann auch höher wertschätzt, weil du einfach weißt, wie geil das ist, was der da macht. Ich meine, das habe ich natürlich jetzt, wenn da jetzt ein Mittelständler ist und der verkauft Schrumpfmuffen, dann sage ich natürlich, ja, klar, strenge ich mich für dich an. Aber jetzt du zum Beispiel als DJ, wenn für dich eine, weiß nicht, welche Firmen da diese Controller herstellen, Technics gibt's hier noch?
Also, ja, gibt's ja viele. Serato, hast du ja zum Beispiel als Standardsystem Technics, genau, Technics, die 12-10er als Plattenspieler, die ja wieder tatsächlich, glaube ich, jetzt auch wieder gebaut werden. Ja.
Aber glaubst du, dass du in so einen, dass du nicht motivierter wärst, so einen Kunden nach vorne zu bringen oder ihn noch tiefer verstehen würdest? Also klar, dass wir uns reinarbeiten, das mag ich ja auch an der Branche, ne? Das ist einfach, das ist großartig. Aber wir hatten zum Beispiel, letztens hatten wir Kunden, die machen so Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Also jetzt auch kein spannendes Thema. Aber auf jeden Fall haben die uns erstmal einen riesen Karton geschickt mit allen ihren Produkten. Und jeder in der Agentur hatte dann irgendwie so ein, weiß ich, Selen oder keine Ahnung, hat sich dann da was rausgenommen, was für ihn so passte. Und ich fand das eine unglaublich schöne Art der Kontaktaufnahme mit so einem Kunden, dass man ein Gefühl dafür kriegt, dass das halt nicht einfach nur so Bilder sind, sondern nee, der hat wirklich physische Produkte und ich habe die probiert und die sind gut. Ist das nicht motivatorisch auch besser?
Ja klar, wenn du was Sinnvolles verkaufst und du musst, um herauszufinden, ob es sinnvoll ist, musst du ja den Sinn an sich erstmal verstehen, also den Einsatzzweck und was halt das Besondere ist an dem Produkt und wo es vielleicht auch ein USP hat und wo es eben eine gewisse Branche auch weiterbringt. Und ja, ich sehe, bin ja komplett bei dir, das ist der Optimalfall, ja, aber du wirst, glaube ich, keine, insofern du als Agentur dich nicht spitz positionierst für eine bestimmte Branche, gleicht es halt einem Glücksfall, ne? Und ich glaube, wir können ja nicht jedem Kunden ablehnen, nur weil keiner von uns im Team für das Thema gerade schon voll drin ist, so.
Nee, das stimmt, ja. Aber ich habe zum Beispiel früher noch, als ich auch sehr aktiv viele Kunden betreut habe, habe ich immer darauf bestanden, dass wir den Kick-Off-Workshop beim Kunden machen und dass ich mir auch alles zeigen lasse. Also hab mir auch Lager angeguckt und was immer die so alles hatten, einfach nur um noch besser verstehen zu können, was die eigentlich machen und auch irgendwie um so die Menschen dahinter zu verstehen. Ne? Was ist das für ein Laden? Wie ticken die? Und ich glaube, ich kann da immer nur alle Unternehmen, die auch eine Agentur beauftragen, motivieren, da glaube ich, bringt mehr Geschenke mit, finde ich.
Ich find's teilweise aber erschreckend, wie wenig auch auf Kundenseite über die eigentlichen Kunden und Zielgruppen gewusst wird. Oder wie nah die, also das ist in den, also ist, ich hatte es bisher selten, dass tatsächlich ein Kunde, wo ich richtig das Gefühl habe, der weiß ganz genau, wie die Zielgruppe tickt und wer das da ist und was die für Probleme und Bedürfnisse haben. Es kommt sehr selten vor. Teilweise kriegt man dann ja auch aus dem Marketing, mit denen man ja oft zu tun hat, als Agentur wird dann gesagt so, was die Kundenbedürfnisse sind, weiß ich gar nicht so genau, weil da müsste ich mal die Produktentwicklung fragen, die sind da näher dran oder den Produktmanager. das kommt nicht selten vor, ne, solche Aussagen.
Ja, eigentlich sollte man sich mindestens mal einen Tag lang in so ein Kundencenter reinsetzen und sich das alles anhören, was die da so sagen, weil ja, oft gibt's da wirklich so einen Disconnect zwischen, oder je größer die Firma ist, desto größer ist, glaube ich, diese Trennung und dass man sich irgendwann in so Blabla-Hüllen entfernt und sagt, unsere Kunden sind das und das, aber in Wahrheit ist es alles komplett anders, ne?
Ja.
Also ich hatte früher mal auch noch vielleicht ein schönes Beispiel, habe ich sehr viel Pharmaunternehmen betreut und die hatten so eine Creme herausgebracht, die eigentlich Hautpflege. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass viele, extrem viele, das nicht für die normale Hautpflege, sondern nur für die Intimrasur benutzt haben. Und das wussten die gar nicht so. Die hatten sich irgendwann halt gewundert, warum das so tierisch abhob. Und in den diversen BDSM-Foren und so wurde das Zeug hochgehandelt. Das wussten die aber einfach nicht.
Ja, ne? Wahrscheinlich werden auch bei den Verwandten Suchanfragen oder bei den beim Brand-Longtail oder Produkt-Longtail wirst du dann gesehen haben, dass Menschen diesen Produktnamen oft in Kombination mit Intimrasur oder so suchen. Daran siehst du ja sowas, kannst du ja eventuell sowas auch erkennen. Und als SEO eventuell da auch den notwendigen Hint oder den notwendigen Hinweis dann geben, ne?
Ja, also das war wirklich augenöffnend damals der Workshop, ne? Weil da hatten die noch nie drüber nachgedacht, da hatten die noch nie von gehört. Die hatten sich nur gewundert, dass sie das Zeug so gut verkauften auf einmal, weil es eigentlich eine quasi Off-Label-Use war in diesem Fall, fand ich super witzig. Also auch da wieder, was man aus SEO und SEA alles rausziehen kann, wenn du dir wirklich mal die Suchanfragen anguckst, siehst du da ja schon viele Probleme, mit denen Kunden sich beschäftigen, auch mit bei deinem Produkt.
Ich habe ja gerade ein Webinar gegeben zum Thema Brand SEO und es schlummert super viel, also diese Navigational Searches geben ja so einen Fundus und Hinweise darauf her, wofür du dich als, wie deine Marke außen wahrgenommen wird, für in welchem Kontext deine Produkte gesucht werden, in welchem Kontext deine Marke gesucht wird. Das ist Gold wert für das, weniger für das SEO, mehr fürs Marketing auch, ne? Gerade für dein Branding-Team, weil wenn du Marketing und Branding richtig machst, dann willst du dich ja auch in den Kontext bringen, in thematischen, mit deiner Marke und diese Navigational Searches geben dir dann den Hinweis, inwiefern das auch dann funktioniert hat. Ne?
Ja. Ja, ich merke schon, so Kundenliebe ist ein großes Thema, ne? Und Kundenverständnis vor allem. Finde ich aber übrigens auch schwierig, dass vorher so, also wenn man jetzt neue Berater castet, finde ich das schwierig, solche Sachen im Bewerbungsgespräch effizient herauszufinden. Also ich tick da manchmal, glaube ich, auch eher ziemlich extrem, weil mich einfach jeder Kack interessiert. Also wenn ich bei einem Kunden bin, will ich einfach verdammt nochmal wissen, womit er Geld verdient, was die Geschichte dahinter ist, all das ganze Zeugs. Und
oder vielleicht auch, dass du selbst begeisterter Kunde bist als Berater. Ne? Also wir haben zum Beispiel einen Kunden, der ist einer der Rollenspiel-Shops in Deutschland. So, ne? Und da haben wir natürlich einen Berater draufgesetzt, der in dem Thema auch fit ist und selber das in seiner Freizeit spielt. Ne?
Ja, genau. Also ich glaube, sowas ist dann schon für beide Seiten wirklich extrem fruchtbar und nicht furchtbar. Ja. Okay. Danke für deinen Input.
Ja, danke für die Frage. Oder für das Thema.
Wollen wir zum zweiten Thema kommen? Nämlich, es gab ja wieder ein Update der Quality Writer Guidelines. Auch da wollte ich mal so deinen Input hören. Es gab ja verschiedene Websites, die darüber geschrieben haben. Ich habe jetzt einen Artikel verlinkt, findet ihr wie immer natürlich in den Shownotes, und zwar von Mary Haynes, die sehr, sehr geschätzte Mary Haynes, die dann halt die Änderung sehr schön zusammengefasst hat. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Quality Writer Guidelines wichtig sind. Nicht, weil sie exakt vielleicht den Algorithmus abbilden, aber weil sie ein Leitbild dafür sind, wo Google hin möchte und sehr wahrscheinlich auch schon relativ weit ist. Das ist so. Und ab und zu gibt's halt mal ein Update. Gefühlt würde ich sagen so einmal pro Jahr, aber es scheint jetzt keinen harten, festen Rhythmus dafür zu geben, wann es diese Updates gibt. Und spannend fand ich jetzt eigentlich in dieser Iteration eigentlich, dass das Thema Your Money or Your Life wurde nochmal neu umrissen. Und vorher gab's eher definierte Kategorien. Ich glaube, die kennen wir alle. Finanzen, Medizin, Jura, all das ganze Zeugs. Und jetzt hat man eigentlich, Punkt 1 ist man erstmal hingegangen und hat gesagt, wir definieren jetzt eigentlich den Schaden, den ein Thema für einen Menschen haben kann. Und das Zweite hat man nochmal gesagt, und das fand ich nochmal eine sehr, sehr schöne Klarstellung, dass das nicht so ein binäres Kriterium ist, also du bist your money or your life oder du bist es nicht, sondern es gibt, das ist quasi ein Spektrum, das ist eine Skala. Und es gibt natürlich Themen wie, habe ich einen Herzinfarkt? Glaube ich, da geht es sehr um your life. Und andere Themen, wie wasche ich ein paar Socken? Das ist natürlich jetzt absolut nicht irgendwie relevant, aber dazwischen gibt es natürlich trotzdem Abstufung. Und dass hier jetzt vor allem nochmal eben klargestellt wurde, dass es primär für Google um den Schaden geht, den ein Inhalt machen kann. Und das fand ich war eine schöne Klarstellung, hat aber eigentlich am Spiel nichts geändert. Also gut, das zu wissen, aber natürlich trotzdem nach wie vor, wenn du Medizin, Finanzen, Jura, irgendwas bist, hat sich ja für dich gar nichts geändert. Oder siehst du das anders, Olaf?
Ich würde erstmal sagen, es zeigt ziemlich gut, also das, was du gesagt hast, es ist nicht binär, es ist eine Skala von 0 bis X, die halt wie so ein Schieberegler halt im Endeffekt auch, auch Zwischentöne oder Zwischenwertungen zulässt. Und vor allen Dingen steht ja Yomanyo Live ganz eng mit dem Thema ERT in Verbindung, sprich den Einfluss, den ERT hat, der steigt mit dem Grad der Einklassifizierung in dieser Yomanyo Live Skala. Mhm. Und das sagt mir vor allen Dingen auch aus, und da wurde ja auch noch über diskutiert, es, als es diese binäre Einordnung gab aus den ersten Versionen der Quality Rater Guidelines, wo das Thema ERT ja aufgeploppt ist, erstmals im Jahr 2015, meine ich, es war die Version 5.0 der Quality Rater Guidelines, da wurde diskutiert, hat ERT überhaupt Einfluss auch auf nicht Your Money, Your Life Themen, Kategorien.
Ja.
Und wir sehen ja jetzt, dass es da so eine Aufweichung gibt, sprich auch, das ist für mich auch die Bestätigung, dass ERT auch für nicht klare Your Money, Your Life Themen einen Einfluss hat, wovon ich eigentlich auch schon immer eigentlich ausgegangen bin. Für mich gab es das nicht, dass es nur für Your Money, Your Life gilt. Und das fand ich spannend daran, das nochmal zu lesen, dass sie es dann so nochmal aufgeweicht haben quasi so und so eine Zwischenebene quasi eingeführt haben, beziehungsweise gesagt haben, es geht über nicht Your Money, Your Life und Your Money, Your Life hinaus. Obwohl natürlich, es ist schwierig, dennoch vereinfacht ist es leider nicht zu sagen, handelt es sich jetzt beim Thema Suchmaschinenoptimierung um Your Money, Your Life oder nicht? Was würdest du sagen?
Ja, es ist wirklich schwierig, weil so traditionell wurden zum Beispiel E-Commerce-Themen auch eher in Not Your Money or Your Life verschoben, obwohl ja, es ja auch
Sie hatten E-Commerce mit drin in der Kategorisierung von Your Money or Life. Zur Shopping war zumindest mit drin, oder das wäre ja E-Commerce.
Okay. Ja. Weil bei so ein paar Sachen muss man ja sagen, okay, ob ich jetzt 1 Euro, oder ich habe heute, ich musste heute so einen Vierkantschlüssel bestellen, kostete 1,80 Euro. Da würde ich sagen, ja, ist my money, aber ist jetzt auch nicht so viel money. Ne? Also ich frage mich natürlich da vor allem, wie Google eigentlich diese Skala irgendwie hinbekommen möchte. Also klar ist es viel leichter für Google zu sagen, okay, alles was Medizin ist kriegt eine 1 und alles was, Stricken zu Hause ist, kriegt eine 0. Aber wie könnten Sie berechnen, dass ein Thema nur einen potenziellen Harm von 0,4 hätte auf einer Skala? Das frage ich mich ernsthaft, weil das ist eigentlich, du siehst es der Suchanfrage ja nicht an und du siehst es eigentlich den Suchergebnissen auch nicht an, um wie viel Money und wie viel Life es dabei eigentlich geht.
Vielleicht ist es doch binärer, als wir dann doch denken. Also dass sie dann doch ist relativ, weil je mehr Zwischentöne du quasi reinbringst, also mehr je flexibler du diese Bewertung machst, desto komplexer wird sowas natürlich, ne, in einer funktionellen Umsetzung.
Ja. Und andererseits, nur weil ich mir nicht vorstellen kann, wie sie es machen, heißt natürlich nicht, dass sie es machen. Aber das mit den Kategorien irgendwie ist natürlich viel, viel leichter, als das zu sagen, irgendwas ist halt 40% oder so. Ja, weiß ich nicht. Also finde ich schwierig. Deswegen wusste ich am Ende des Tages nicht ganz, was ich davon halten soll. Außer natürlich nach wie vor diese harten Kategorien, da weißt du einfach, da musst du ran und mächtig Eat-Druck aufbauen. Und auf der anderen Seite muss man ja sagen, Eat schadet auch niemals nicht. Ne? Also auch als Mittelständler solltest du dich mit dem Thema auseinandersetzen, selbst wenn du jetzt komplett einfach nur Vierkantschlüssel verkaufst.
Es ist für mich, für mich ist es der, wenn ich ganz klar Your Money, Your Life bin und ganz klar sagen, dazu gehören meine Themen, ganz klar Medizin, ganz klar Finanzen, dann würde ich sagen, ist Eat Fokusthema in der Suchmaschinenoptimierung. Weil wenn ich Eat nicht habe, kann ich noch so gute Inhalte schaffen, Google wird mir die nach vorne lassen.
Ja,
Und absolut. Beim anderen ist es halt eine Sache, die, mit der ich mich strategisch, weil es ja eher eine strategische Geschichte ist, diese Signale, die in EAT mit einfließen könnten, zu erzeugen, ist ja eher lang, mittel- bis langfristig ausgerichtet. Und deshalb sollte man das neben der klassischen SEO dann auch mal mitdenken, ne? Generell.
Ja, ja. Ansonsten muss ich sagen, fand ich eigentlich so in diesem Update sonst nichts weiter interessant. Ich meine, ja, es sind immer nette Klarstellungen oder dass man jetzt Content, das, wo es irgendwie um Violence towards other individuals geht, dass man das nicht machen darf. Gut, wäre ich jetzt so auch drauf gekommen.
Man muss das, sehe ich auch so. Also man muss das ein bisschen relativieren. Die Mary Haynes hat sich, die war vor ihrer Abhandlung zu den Quality Rater Guidelines, das hat ihr den Boost gegeben. Vorher war sie relativ unbekannt, muss man sagen, in der Branche. Und durch die Nennung in dem EAT, und EAT steht ja eng mit den Quality Rater Guidelines in Verbindung, weil die Quality Rater Guidelines ja quasi das Leitdokument für EAT, für das ganze EAT-Thema sind, weil dort das erste Mal über EAT gesprochen würde und in keiner Google-Quelle so viel Informationen zum Thema EAT stehen wie dort. Sie hat das Thema halt damals, das ganze EAT-Thema halt so tief behandelt, dass Google sie dann ja auch auf diese, sie verlinkt hat mit ihrem Beitrag dazu, mit zum Beispiel Lily Ray zusammen auch noch, wo sie über die Core-Updates geschrieben haben. Und dadurch ist ja Mary Haynes so richtig aufgeploppt und ins Spotlight erst gekommen. So. Und sie ist halt Feuer und Flamme für diese Quality-Rater-Guidelines. Wir hatten ja das Interview auch. Sie hat mich ja mal zu ihrem Podcast auch eingeladen. Und man sieht halt, dass dieses Quality-Rater-Guidelines-Dokument ist für sie so eine Art Bibel, SEO-Bibel eigentlich, weil sie fußt da ziemlich viel drauf und ich halte es auch für ein wichtiges Dokument. Aber natürlich reagiert sie auf so Änderungen natürlich nochmal mit ihrem Fokus ganz anders, als vielleicht wir beide gucken können. Also ich glaube auch, dass es reicht, wenn man sich die Quality Rater Guidelines auch aus dem Jahr 2015, wo EAT das erste Mal genannt wurde, reicht es absolut und muss ich nicht immer die neueste Version durchlesen davon, weil da die Updates, ich habe sie eine Zeit lang auch immer mitverfolgt und habe auch ein paar Mal, ich habe ja damals 2014 meine erste Zusammenfassung der Quality Rater Guidelines geschrieben, als dieses erste Mal dieses EAT-Thema da aufpoppte tatsächlich. Ich war, glaube ich, der erste in Deutschland, der so intensiv darüber geschrieben hat. Und ich habe dann noch mal irgendwann 2016, als ein Update kam, habe ich das auch so gemacht, dass ich versucht habe, die Veränderungen, was jetzt aktualisiert wurde da drin, auch aufzunehmen und zu dokumentieren. Aber irgendwann habe ich es auch sein lassen, diesen Updates zu folgen, weil sie doch immer sehr die Veränderungen doch relativ klein waren oder zumindest keinen großen Mehrwert jetzt hatte, diese Veränderung genauer zu beleuchten. Und ich glaube, da wird aufgrund von Marys Fokus auf diese Quality Rater Guidelines dann auch so ein bisschen überbewertet vielleicht auch. Aber nichtsdestotrotz, Mary, geschätzte Kollegin.
Nee, es ist ja auch ein schönes Kommunikationsthema, wenn man sagen kann, das ist das zentrale Dokument, was die Anforderungen von Google an Content festlegt. Dann ist es ja das, was jeder können muss und kennen muss. Gleichwohl habe ich, ich habe da manchmal auch in Seminaren Leute, die fragen mich, also so nebenbei SEOs, wenn man so möchte, und die fragen auch so, muss ich das gelesen haben? Und ich sag so, ja, also schadet jetzt nichts, wenn man jetzt einen regnerischen Tag hat, sollte man das vielleicht mal gelesen haben. Ich finde es aber übrigens genauso wichtig, es gab ja damals diese 23 Panda-Fragen und die hat Google später nochmal aktualisiert und hat das auf 20 Fragen runtergedämpft. Und da muss ich sagen, wenn du irgendwas an deinen Monitor pappst, dann würde ich eher nicht die Quality Rater Guidelines nehmen, sondern diese 20 Fragen, weil da stehen so viel wichtige Stichworte drin. Das ist quasi so Quality Rater Guidelines ohne das Stichwort EAT auf eine Seite kondensiert. Und das ist eher sowas.
Das ist praktischer. Ja. Ne? Das ist praktischer, viel näher an der Praxis dran. Also ich sag mal so, ich bin ja selber gern Typ, ich will ja verstehen. Ich will verstehen, wie moderne Suchmaschinen, Google, heute funktionieren könnten so. Und die Quality Rater Guidelines gehören eher in die Rubrik Google-Patente lesen. Also im Endeffekt theoretische Grundlagen, sag ich mal. als praktische Grundlagen, wie jetzt zum Beispiel die Panda-Fragen.
Ja, ja, absolut.
Aber ich finde es auch dennoch wichtig, weil ich wünschte mir teilweise mehr, du hast selber Suchmaschinen früher gebaut, ne? Also ich wünschte mir dennoch mehr, dass das mehr SEOs nicht nur quer einsteigen und gleich mit der Optimierung von Seitentiteln sich beschäftigen, sondern vielleicht grundsätzlich doch noch die Funktionsweise einer modernen Suchmaschine verstehen. Also dabei bleibe ich auch, ne? Aber ob du jetzt im Detail das alles auseinanderpflücken willst oder jetzt diese Patente durchforstest, wie ich es mache, das muss keiner. Da gibt's ja genug Leute wie
dich,
wie mich, aber auch wie die Arbeit von Bill, die man da definitiv nennen muss, oder andere Kollegen, Kolleginnen, die das ja auch, aber da reicht es dann in der Regel auch, eine Zusammenfassung zu lesen, ne?
Mhm. Ja. Gut, ich glaube, wir bleiben eigentlich beim dritten Thema auch nochmal bei den Quality Rater Guidelines. Ich habe noch einen Artikel mitgebracht, eigentlich eine schöne, erstmal eine Meinung, die im Search Engine Land zu lesen war, fand ich eigentlich ganz interessant. Das Thema Konsens oder Consensus tauchte nochmal auf. Und zwar hat Google sich was Neues ausgedacht und das betrifft Featured Snippets. Featured Snippets kennen wir ja alle. Das heißt, du kriegst auf der ersten Position, kriegst du dann eine andere Darstellung. Google wählt sich einen Textausschnitt aus, natürlich vor allem bei informationalen Suchanfragen. Das heißt, jemand fragt ihn was, warum sehe ich den Mond tagsüber nicht? Und irgendeiner hat da was zu geschrieben und dann zeigt Google halt diesen Textausschnitt. Muss nicht nur ein Textausschnitt sein, gibt auch Liste und Tabelle, aber Text ist so das Häufigste. Und jetzt hat Google eben eine Neuerung herausgebracht, sogenannte Featured Snippets Callouts. Das heißt, in dem Augenblick, wo sie so ein Featured Snippet finden und sich total sicher sind, dass das die richtige Antwort ist, wird das noch größer und fetter dargestellt. Und das Beispiel, was Google da gebracht hat, ist die Suchanfrage auf Englisch jetzt, aber wie lange braucht das Licht von der Sonne bis zur Erde? Und da sagen sie jetzt, okay, wir können irgendein Featured Snippet, irgendeinen Textausschnitt auf dem Planeten auswählen, aber der könnte ja falsch sein. Und jetzt gehen sie halt mit MAM hin, so einer schönen neuen Technologie, und gucken halt, ob es einen Konsens gibt, also ob diese Antwort, 1/3 Minute ist übrigens richtig, ob das auf vielen relevanten Websites draufsteht. Und auf einigen steht vielleicht 1/3 Minuten, andere schreiben 8 Minuten 20, manche schreiben 500 Sekunden und MAM ist jetzt wohl in der Lage zu erkennen, dass, obwohl die das anders schreiben, dass es genau das Gleiche meint. Und so macht Google eigentlich Faktenkontrolle ohne Wissen. Das heißt, sie haben zu einem ganz bestimmten Punkt, haben sie im Knowledge Graph nichts abgespeichert, aber sie können trotzdem eine richtige Antwort auswürfeln. Und also wenn viele hochqualitative Websites das sagen, dann gehen sie quasi davon aus, dass das stimmt. Das ist natürlich in den meisten Fällen auch so. Es kann natürlich sein, dass alle Quatsch labern, aber das ist, finde ich, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und fand ich erstmal wieder ein spannendes Thema, weil das Thema Konsens taucht natürlich in den Quality Rater Guidelines auch regelmäßig auf, richtig?
Da kann ich weiter ausholen zu dem Thema. Ich finde es erstmal für mich die Erkenntnis oder die Bestätigung von dem, was ich ja schon auch länger hier und da geschrieben und gesagt habe, dass das ganze Thema Google MAM Semantic ERT zusammengehört. Mhm. Und dass alles zueinander Schnittmengen aufweist. Und ich habe ja diesen Search Engine Land Beitrag geschrieben, 14 Ways Google May Evaluate EAT. Und da referenziere ich ja, habe ich ja versucht zusammenzufassen, 14 Signale zusammenzufassen, die man aufgrund unter anderem von Google Patenten und wissenschaftlichen Papern ableiten kann, dass diese für die ERT-Bewertung halt rangezogen werden können. Und da dieses Thema hier mit den Featured Snippets, das riecht für mich nach zwei Dokumenten, und zwar nach einem Patent und einem wissenschaftlichen Paper aus dem Hause Google, das nicht exakt das beschreibt, aber das eine wissenschaftliche Paper heißt Knowledge-Based Trust Estimating the Trustworthiness of Web Sources. Da ist eine ehemalige oder noch Google-Mitarbeiterin namens Xin Luna Dong beteiligt gewesen. Da gibt's auch ein schönes YouTube-Video zu, wo sie in irgendeiner universitären Einrichtung einen Vortrag zu dem Thema Knowledge-Based Trust und Knowledge Vault hält. Und da geht es halt um genau um diese einheitliche Meinung zur Prüfung von Fakten. Also wenn besonders viele Quellen bei besonders sensiblen Themen gerade, müssen besonders viele Quellen halt dieses Fakt aufweisen. Und wenn ich diesen Fakt anders darstelle oder einen anderen alternativen Fakt, der zu wenig Stützung hat, statistische Stützung, nächstes Mal von wegen der Häufigkeiten, wo der genannt wird, dieser Fakt, dann ist diese Quelle nicht glaubwürdig. Und nur die Quelle ist glaubwürdig und die Quellen sind glaubwürdig, die eine gemeine oder einheitliche Meinung auch wiedergeben, die halt ein gewisses Konsens zu einem Thema hergeben. Und wenn ich diesen Konsens nicht abdecke, dann bin ich nicht Trustworthiness so. Da komme ich dann auch zu dem zweiten, wenn man dieses kombiniert mit einem zweiten Patent aus dem Hause Google mit dem Namen Producing a Ranking for Pages Using Distances in a Weblink Graph. Hier geht es zwar nicht um Distances in a Weblink Graph, aber in diesem Patent wird so von sogenannten Set of Seed Pages gesprochen. Die eine Suchmaschine wie Google dann manuell in dem Moment auch bestimmt. Also es könnten solche autoritären Quellen sein, auf die man sich beziehen kann, um abzuprüfen, ob eine Aussage auf einer vielleicht unbekannteren Seite dem Fakten entspricht, die auf diesen autoritären Seed Pages auch genannt werden. Und dann wären wir bei dem, was wir hier gerade bezüglich auf die Featured Snippets besprechen.
Wenn das alles so ist, glaubst du, dass es hilfreich ist, wenn ich auf meiner Website viele konsensorientierte Inhalte platziere?
Das ist eine wahnsinnig spannende Frage, weil wir hatten in unserer letzten Folge haben wir über den Information Gain gesprochen und da ging es ja genau um das Gegenteil, dass es möglichst divers ist. Also, und da habe ich ja auch laut meiner Erfahrung bestätigt, dass ich dir auch positive Erfahrungen damit gemacht habe, wenn man eben nicht dem Konsens auch mal entspricht, ne? Ich glaube, da können wir auch die Brücke wieder zu unserem ersten Link heute schlagen. Je mehr Your Money, Your Life, desto mehr Konsens muss ich bieten. Je weniger Your Money, Your Life, desto mehr kann ich aus dem Konsens ausbrechen. Das wäre jetzt meine Empfehlung. Je mehr Your Money, Your Life ich bin, desto mehr muss ich mich im Konsens bewegen, wenn ich Content erstelle und da drin Aussagen und Informationen publiziere, und je weniger ist vielleicht sogar hilfreich, wenn man diesen Information Gain Ansatz irgendwie mehr befolgt.
Ja. Was natürlich bei diesen Featured Snippets Callouts befürchtet wird, ist, dass irgendwann die Verlinkung verschwindet. Also im Moment ist ja Google zumindest noch so nett, schreibt oben die Antwort hin, darunter halt noch ein Textausschnitt und dann die URL, so dass du draufklicken kannst. Musste gar nicht mehr, weil 8 1/3 Minuten, die Antwort hast du ja schon längst bekommen, wie bei anderen Direct Answers auch, aber hier ist es eben eigentlich technisch gesehen keine Direct Answer. Aber ja, was hält Google eigentlich davon ab, das irgendwann mal wegzunehmen und zu sagen, ja, also 8 1/3 Minute wird schon passen, das habe ich jetzt auf 100 Websites gesehen. Mhm. Ich habe das eigentlich als Wissen nicht abgespeichert, aber ich kann es mir schnell genug herleiten. Ich weiß nicht, ich bin nicht immer so negativ gegenüber Google eingestellt, aber ich kann mir auch keinen Grund vorstellen, warum sie es nicht tun sollten. Ne?
Ja, wir haben das Risiko, also diese, du hast es vorhin ja auch gesagt, die Informationen müssen anscheinend nicht mehr im Knowledge Graph vorhanden sein, sondern können auch in einer Art anderem Knowledge Repository wie einem Knowledge Vault versucht werden, unstrukturiert zu verwerten. Sag ich mal, ne? Und je mehr besser Google natürlich da drin wird, desto komplexer können auch die Antworten natürlich sein, die ich direkt in den SERPs gebe. Ich sag mal so, Google hat ja ein Interesse schon daran, die eigene Wissensdatenbank aktuell zu halten. Und für die Aktualität als auch die Vollständigkeit dieser Wissensdatenbank sind sie ja immer noch von Informationen aus dem Web angewiesen, aus dem freien, crawlbaren Web. Also auch auf die Publisher. Und warum sollte ich, wenn ich immer weniger Traffic von Google bekomme oder immer mehr weniger dort stattfinde, weil Google immer mehr auf den SERPs beantwortet, warum sollte ich dann als Publisher oder frage, wann ist die Schwelle erreicht, wann Publisher vielleicht sagt, ah, leckt mich alle am Arsch, irgendwie, ich lasse euch den Kram nicht mehr indexieren, wenn ich habe ja nichts davon. Das ursprüngliche Tauschgeschäft, was ja dahinter liegt, funktioniert nicht mehr. Aber ich gebe euch Inhalt und dafür gebt ihr mir Traffic, ne?
Wobei, das wäre ja bei konsensorientierten Themen egal, nämlich wenn 100 Quellen das gleiche labern und ich sperre meine eine Seite, wird Google das immer noch ausliefern. Mhm. Also du musst ja nur genug nützliche Idioten finden, damit dieses System funktioniert.
Ja, schwierige Frage. Also ich find's faszinierend, weil es genau das Thema, mit dem ich ja seit Jahren beschäftige, diese Mixtur aus Semantik, ERT und da Aufbau einer Wissensdatenbank wie dem Knowledge Graph oder der Knowledge Vault, das finde ich ja wahnsinnig spannend rein, aber es natürlich, je besser Google diese Maschine ins Laufen kriegt, diese Maschine zum skalierbaren Aufbau einer Wissensdatenbank, desto weniger sind sie natürlich darauf angewiesen, dass jemand auf Links klickt, ne?
Ja, und im Prinzip muss man ja fast den Link gar nicht wegnehmen, aber wenn man den Featured Snippet Callout schon in den Suchvorhersagen anzeigt, dann hat man das Ziel ja fast schon erreicht. Ne?
Man muss natürlich sagen, dieses Beispiel wäre eine Mixtur aus einer Direct Answer und ein Featured Snippet, so wie ich das gesehen habe.
Ja, genau. Mhm.
Die Frage ist, reicht mir diese Antwort? Oder will ich halt tiefer rein und da muss ich wahrscheinlich auf den, oder dann klicke ich wahrscheinlich auf den Link, ne?
Ja, also bei 8 1/3 Minuten muss ich sagen, klar könnte man mir das jetzt noch grafisch darstellen, was 8 1/3 Minuten sind, aber die Antwort ist einfach auch eigentlich ist es Direct Answer kompatibel, nur dass es eben einfach nicht abgespeichert
ist. Aber es ist ja schon nutzerorientiert, muss man ja schon sagen, und darum legt ja Google immer Wert drauf, ne? Weil warum soll ich mir auf einen Link klicken und mir den ganzen Text raus durchlesen, um dann diese eine kurze Antwort zu bekommen, die ich eigentlich haben will, ne? Die ich innerhalb von Sekunden ja eigentlich bekommen könnte.
Weil ich auch finde, es gibt Featured Snippets, die einfach grundlegend falsche Antworten liefern. Oder halt, es gibt natürlich Suchanfragen, wo es auch überhaupt keine richtige Antwort gibt. Also mein Lieblingsfall ist immer sowas wie, ich weiß nicht genau, welche Suchanfrage es ist, aber welches ist die schönste Nordseeinsel? Und dann steht da einfach, ich glaube, da steht Jüst. Und jeder Nicht-Jüster würde natürlich dem sofort brennend widersprechen. Das heißt, vieles kriegen sie statistisch hin und denken halt, okay, das hier könnte jetzt ein gutes Featured Snippet sein. Aber natürlich muss man immer sagen, sie verstehen natürlich nicht wirklich, was da drin steht, sondern das ist reine Stochastik, reines AI und mehr ist es nicht.
Ne? Es ist ein Abgleich, wie häufig etwas in Konkurrenz miteinander genannt wird. Wenn Jüst oft mit schönste Insel genannt wird, dann, und das kommt deutlich häufiger vor als für Wangerog, dann sagt Google, ist so. Und das ist aber das ist die große Herausforderung bei dem Aufbau dieser Wissensdatenbank und dementsprechend Auslieferung von allen Boxen und Elementen, die Google dann in die SERPs einspielt, wie Knowledge Panel, Featured Snippet etc., neben der Vollständigkeit die Richtigkeit halt zu garantieren. Und gerade bei dem Beispiel Schönste oder Beste oder so, da haben wir ja ein sehr subjektives Bild drauf und eine Maschine wird wahrscheinlich nie Subjektivität erkennen können, ne?
Nö. Ja, absolut. Ich hätte vielleicht noch ein allerletztes Mini-Mini-Thema für dich. Und zwar, du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, in den USA gibt es ja schon, oder bei englischsprachigen Suchanfragen, das About This Result. Mhm. Also da wird einfach zu einer Quelle, weiß ich, wie Washington Post wird halt angezeigt, was sind das so? Mhm. Und das soll jetzt nach Deutschland kommen. Und noch in diesem Jahr vielleicht nächstes Mal, wenn wir drüber reden, ist es das schon. Ich weiß, da waren noch Zahlen dabei, wie oft sie das ausgeliefert haben. Es war wahnsinnig hoch. Klar, für Redaktionen und so finde ich das spannend, aber glaubst du, dass es, wenn es nach Deutschland kommt, dass es ein interessantes Thema wird, weil da zum Beispiel auch über einen Mittelständler was drinsteht oder über eine Agentur? Also wenn ich nach Aufgesang suche und ich klicke auf Aufgesang, dass da dann auch das Richtige stehen muss in diesem About This Result. Glaubst du, das wird ein interessantes Thema?
Das Thema wurde ja mit diesen About Result Boxen wurde ja im Rahmen von Google Mum vorgestellt letztes Jahr. Mhm. Es gehört quasi zu diesem ganzen Google Mum Rollout. Ich finde, es ist ein weiterer Hinweis darauf, wie wichtig ERT werden wird und dass Google versucht, mehr Transparenz in die Entität zu bringen, die hinter einem Inhalt steht. Und da ist jetzt keine, man kann daraus jetzt nicht eine Bewertung ablesen, wie gut etwas bewertet ist, aber es zeigt, dass Google den Publisher verstehen möchte und gleichzeitig dem Nutzer mehr Informationen über den Publisher geben wollte. Denn auch, dass ein Teil der Bewertung des Suchergebnisses auch durch den Nutzer und nicht nur durch Algorithmen seitens Google getätigt werden kann. Und es ist hinsichtlich Qualität und Transparenz der nächste Schritt, ne? Und Qualität ist, wenn Google von Qualität spricht, sprechen sie meistens von ERT.
Ja. Also glaubst du, es wird ein spannendes Thema für alle oder nur für einige wenige? Also zum Beispiel für journalistische Quellen?
Ich weiß nicht, ob das auf Nutzerseite so viel Beachtung kriegen wird. Außer vielleicht bei Journalisten, die so ein bisschen hoffentlich journalistisch gut arbeiten. Was man sich ja heutzutage auch fragen kann, ob das immer noch der Fall ist. Weil ich blicke skeptisch auf die Medienlandschaft inzwischen immer mehr.
Ja.
Dass da wirklich journalistisch sauber gearbeitet wird. Leider. Ich weiß nicht, ob der 0815-Nutzer das groß nutzen wird. Ich finde es spannend, weil ich mich mit diesem Thema ERT ja so lange beschäftige und dass das jetzt da ja wieder in die Kerbe schlägt. Deswegen finde ich es einfach spannend und da auch zu beobachten, was sie noch für Informationen eventuell da mit der Zeit reinnehmen werden in diese Boxen, weil bisher geht es ja über einen Wikipedia-Eintrag oder Link zu einem Wikipedia-Eintrag und einer Beschreibung, Kurzbeschreibung des Publishers nicht hinaus, ne, groß.
Ja, genau.
Aber wenn da jetzt Bewertungen von Nutzern reinkommen zum Beispiel, ne, aus kombiniert mit Google Business zum Beispiel, ne, dann wird das Ganze, dann kommen wir ruckzuck in so eine Sentiment-Bewertungsnummer, ne, von dieses Publishers oder dieser Entität, ne?
Dann warten wir es offensichtlich einfach mal ab. Also ich bin schon zum Beispiel gespannt, so, oder wo ich es mir eigentlich wünschen würde, ist, ne, wenn du auf irgendein Ergebnis draufklickst, was ja irgendwie staatsfeindlich ist oder rechte Zecken oder sonst irgendwas. Also dass man zumindest explizit dahin drauf hingewiesen wird, hey, guck dir doch mal an, was das da ist, ne? Bin ich mal sehr gespannt.
Ich finde das prinzipiell gut, aber auch was den Medienkonsum angeht, also wenn man doch im Social Media sich mal umguckt, was da teilweise für hanebüchende Quellen verlinkt werden, da wird sich halt auch nicht die Mühe gemacht, mal Wikipedia nachzulesen oder sich das Impressum anzugucken und sich zu wundern, warum dieser Publisher, der in Deutsch schreibt, in Moskau sitzt oder so, ne? Also ja, gibt's ja auch zuhauf, ne? Also, aber das passiert halt, da gehört glaube ich auch noch ein bisschen eine gewisse Sorgfältigkeit und Intelligenz, glaube ich, dazu.
Ja, und natürlich kann Google sich nicht so weit herauslehnen und sagen, okay, das eine sind die Guten, das andere sind die Schlechten. Gleichwohl fände ich es sinnvoll, wenn es so passieren würde. Also gerade so für Medienkompetenz wäre schon sinnvoll, wenn ich nochmal darauf hingewiesen werde, dass manche Quellen vielleicht eher mit Vorsicht zu genießen sind. Wir warten es mal ab. Also ich bin vor allem gerade so bei kleineren Unternehmen dann gespannt, ob da überhaupt was stehen wird. Oder ich sag mal so bei meinem Hausarzt, weil der hat gerade mal irgendwie eine Website hinbekommen, aber hat auch überhaupt keine Reputation oder irgendwas. Es gibt nichts, was über ihn geschrieben steht. Und dann wird wahrscheinlich einfach gar nichts kommen.
Ja. Im ersten Rollout wird Google sich auf alles beziehen, was im Knowledge Graph erfasst ist, / was in Wikipedia einen eigenen Eintrag hat. Das wird als allererstes, solche Seiten werden als allererstes. Und dann wird sich zeigen, wie, daran würde man dann auch erkennen, wenn dann tatsächlich auch für Publisher diese Box erscheint, die nicht offensichtlich im Knowledge Graph, also nicht mit dem eigenen Knowledge Panel meinetwegen ausgestattet sind, wenn man nach ihnen googelt. Wenn wir dann die Boxen auch für solche Unternehmen sehen, dann werden wir soweit sein, dass Google komplett ohne strukturierte Daten hinsichtlich der Wissensdatenbank arbeiten kann.
Ja, gucken wir uns nächstes Mal nochmal an das Thema, oder?
Ich bin also gespannt.
Vielleicht ist es dann schon live, genau. Stichwort live, wir beide sehen uns ja auch bald live, ne? Wenn ich nicht vollkommen falsch liege. Wir treffen uns bald, glaube ich, in Münster.
Genau. Ja, hängen wir ja nie an die große Glocke, was für ein Rahmen das ist, aber wir sehen uns.
Genau.
Das ja, lassen das wir so ein bisschen dem die Leute ein bisschen rätseln, was wir da vorhaben.
Ja. Okay. Nee, dann werden wir uns wieder in circa einem Monat zusammen bringen und wieder ein paar neue Themen für euch da draußen mitbringen. Olaf darf, glaube ich, gleich das Schlusswort sprechen. Von mir schon mal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und Olaf schmeißt die Kaffeemaschine jetzt für den Abspann gleich an, oder?
Ja, obwohl ich als Koffeinsensibler immer auf entkoffinierten Kaffee setze. Und wenn ihr aber auch, also ob ihr koffeinierten oder entkoffinierten Kaffee trinkt, das ist mir relativ egal. Aber es wäre prima, wenn ihr uns bei den üblichen Podcast-Plattformen folgt, uns abonniert und bewertet. Danke.
Das, ja. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss.
Tschüss.
OM-Café, der Online-Marketing-Real-Talk mit Markus Hübner und Olaf Koch. OM-Café. OM-Café.